Ohr, 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 Eisprung, Eisprung, Eisprung. Los, Hopsprung, wer hätte das gedacht?
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung.
Schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Es ist wieder Donnerstag. Es ist heute tatsächlich Donnerstag.
Ja.
Und wir sind mit einer neuen Folge da. Hallo Andrea.
Hallo.
In unserer aktuellen Themenreihe beschäftigen wir uns ja mit verschiedenen Geburtserlebnissen, Geburtsgeschichten. Und heute steht ein ganz besonderes Thema an, nämlich Alleingeburt. Und Andrea wechselt da mal die Seite, kommt nämlich auf meine Seite der Fragenstellerin. Und wir haben uns dazu ein ganz besonderes Pärchen dazu geholt, nämlich June and Kello. Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid bei uns. Und ja, die allererste Frage, wer seid ihr? Und ihr seid 4000 Kilometer entfernt. Wo seid ihr?
Auf der wunderschönen Insel Fuerteventura.
Genau. Ja, ich bin Kello.
Ich bin June.
Ja, und zusammen mit unseren drei Kindern, Jamie, Julie und Jessie, leben wir, wie gesagt, jetzt hier auf Fuerteventura und sind ja absolut glücklich.
Ja, auf eurem Insta-Profil heißt ihr Wild and Free Kids Travel.
Mhm.
Genau. Wofür steht Wild and Free?
Für Freiheit, Selbstbestimmtheit, Freilerner und Veganismus, ja. Okay. Inselleben, Reisen.
Genau, es spiegelt an sich unser Leben wieder, ne? Dass man wirklich einmal dieses Wild so ein bisschen zurückkommt wieder zu diesen natürlicheren Dingen. Dafür ist eigentlich dieses wilde Wild und Free, dass man auch als Familie wieder mehr Selbstbestimmtheit haben möchte,
mhm.
weil doch in den letzten Jahren Familie immer weiter eingegrenzt wurde, immer weniger Rechte in der Familie verbleiben, viel von außen bestimmt wird, was zu tun ist, was zu lassen ist. Und das ist eigentlich ein Weg, den man nicht gehen kann.
Ja.
Und deshalb sind wir da auf dem Weg, uns selbstständiger da zu entwickeln.
Ja, und ich folge euch ja echt schon eine ganze Weile auf Insta und genauso wie du es ja gerade beschrieben hast, ich nenne das mal so außerhalb der Box leben, triggert ihr wahrscheinlich ja auch wirklich viele Menschen. Wie geht ihr damit um? Beziehungsweise ich persönlich muss sagen, wenn ich euch dann folge, ihr habt auch irgendwie immer eine Antwort parat. Also ich finde, ihr seid immer sehr gut informiert. Wie macht ihr das?
Gut, ich bin natürlich sehr interessiert an fast allen Themen, die ich so gibt. Alles, was so gerade aktuell in der Welt passiert. Durch die modernen Medien kann man sich auch gut informieren, immer in unterschiedlicher Form. Also, dass man sowohl Nachrichten auf die Pro-Richtung prüft, zu sagen, die dafür sind und auch welche, die dagegen sind.
Okay.
Weil das ist für die meisten Menschen immer das Hauptproblem, dass man nur die Nachricht oder die Informationen sich sucht, die einen selbst bestätigen.
Mhm.
Und wenn ich denn den Gegenpart mir nicht hole, dann verliere ich so ein bisschen die Realität zu den Themen. Und das versuche ich halt immer. Und das führt dann dazu, dass ich immer noch eine dezidierte Meinung zu diesen Themen für mich selber finde. Zu sagen, das ist das, was ich glaube oder was wir glauben, was zu dem Thema dazu zu sagen ist. Und selbst wenn wir mal negative Fragen haben, die wir wirklich in unseren Followern extrem selten haben.
Okay, ist das so?
Ist wirklich selten.
Okay.
Dann versuche ich wirklich auch sachlich und mit guten Informationen demjenigen zu sagen, warum das beispielsweise so ist, warum wir uns dafür entschieden haben oder warum wir manche Dinge so oder so sehen. Der muss das ja nicht genauso sehen. Er soll nur verstehen, warum wir es so sehen. Und das reicht mir dann schon vollkommen aus. Und meistens dann auch Ruhe auf der Seite, dass wir ganz selten so ein Hin- und Herschreiben haben. Das passiert eigentlich ganz, ganz selten. Das sind Einzelfälle.
Ja. Also ich habe zum Beispiel auch das allererste Mal das Wort Freilernen bei euch gehört. Und ich dachte so, was ist denn bitte Freilernen? Also habe ich vorher noch nie so mitbekommen. Und gleiches ist auch mit unserem besonderen Thema heute. Alleingeburt kann ich für mich persönlich nicht vorstellen. Ich muss das definitiv mit Andrea machen. Auch
schön.
Ich sage ja, das ist ein winning team. Und ja, steigen wir direkt mal bei diesem besonderen Thema ein. June, du warst 33, du mit deinem dritten Kind schwanger warst und es sollte definitiv nicht im Krankenhaus stattfinden.
Genau.
Erzähl mal, wie ist das entstanden, dass du diesen innigen Wunsch hattest?
Erstmal war ja die Schwangerschaft sehr überraschend für uns. Wir waren ja auch gerade hier auf der Insel mit unserem Camper und dann haben wir erfahren, okay, wir sind nochmal schwanger. Und da war einfach für mich gleich klar, ich möchte diesmal alles selbstbestimmt machen und erleben. Also die ganze Schwangerschaft und auch die Geburt, das war einfach direkt mein Wunsch.
Okay. Hattest du dann von Jamie und Julie, das sind ja eure ersten beiden Kinder, war da dann irgendwas, was für dich nicht ein Trauma war, aber was du einfach sagst, nee, das muss doch auch anders gehen?
Im Krankenhaus war das immer so ein bisschen mit Intervention verbunden und man konnte nicht wirklich bei sich sein, bei dem Prozess der Geburt sein und das hat mich echt so ein bisschen gestört und habe ich auch hinterher bereut, dass ich meine Kinder dann da so die Verantwortung abgegeben habe quasi und auch nicht nach Hause konnte direkt und dann da bleiben musste und ich wurde aber eigentlich nach Hause schon wieder und es war für mich nicht so ein schönes Erlebnis dann.
Aber wäre es nicht möglich gewesen, also ich verstehe das und ich verstehe auch diesen Wunsch, auch ne, vielleicht zu Hause außerhalb einer Klinik zu entbinden, aber muss man unbedingt seine Verantwortung in der Klinik abgeben oder kann man nicht sich dort auch einen Rahmen schaffen, vielleicht durch Vorgespräche mit einem Statement, was möchte ich nicht, was lehne ich für mich ab? Ich weiß, ich arbeite ja auch in einer Klinik, es gibt viele Standards, viele Leitlinien, aber wenn die Frau oder das Paar Eigenverantwortung übernimmt und sagt, das oder das oder das möchte ich für mich einfach nicht, dann wird es ja in den meisten Kliniken auch entsprechend dokumentiert und akzeptiert. Ne? Hätte man nicht den Weg auch gehen können?
Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe gesagt, was ich möchte, wie ich mir das vorstelle, was ich mir wünsche. Aber trotzdem hast du trotzdem diese Intervention. Es ist einfach automatisch so. Es kommen andere Menschen dazu oder die Schicht wechselt und da kannst du einfach nichts gegen tun. Und das war für mich einfach dann sehr schwierig, mich da wiederzufinden in den Geburtsprozess.
Das ist auch ein Vorwurf, den ja viele Frauen auch in der Klinik, dem Personal dort ja auch machen. Ich war die ganze Zeit alleine, die Hebamme hatte keine Zeit für mich. Ich fühlte mich auch in diesen Räumen so verloren und wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Ne?
Ja. Gut, und dann war es auch klar, dass es nicht Deutschland wird, sondern ein warmes Land. Genau. Wenn ich mir vorstelle, hochschwanger in den Tropen.
Ja, man gewöhnt sich dran einfach. Ne? Wir sind da hingeflogen, ich war in der 37. Woche. Okay. Es war erstmal eine Umstellung und anstrengend, aber es war dann eigentlich kein Problem. Also.
Ja, es war Thailand und dann die Insel Koh Lanta.
Koh Lanta, genau. Und dann war mitten im Dschungel quasi auf einem Hügel und es war schon ziemlich heiß, aber es war kein Problem eigentlich.
Okay, und der Flug, es sind 9 Stunden, 12 Stunden?
11 Stunden.
11 Stunden.
Ein Stopp in Doha.
Ein Stopp in Doha, ja.
Genau. Aber was hast du für dich gut weggemacht, beziehungsweise ihr kennt Thailand auch?
Ja, klar. Ja. Ich war da früher immer als Backpacker unterwegs, also ich kenne das super.
Okay.
Ich habe mich da immer wohl gefühlt, deswegen war das auch mein Wunsch, Zielort für meine Geburt.
Ja, weil ich weiß noch, als du warst ja auch schon in Thailand, Andrea.
Ja, ich war 4 Wochen auch als Backpacker mit meinen Kindern, mit 4 Kindern alleine durch Thailand, ja.
Und ich weiß noch, wie ich angekommen bin am Flughafen, aus dieser klimatisierten Flughalle raus und auf einmal so wusch.
Das sind die ersten Stunden, wo man denkt, wow.
Ja, okay. Ja, es ist dann die Geburt auf Koh Lanta geworden, die Alleingeburt am Ende. Es war aber eigentlich nicht so geplant. Was hattet ihr eigentlich geplant?
Genau, weil Kello ja noch nicht ganz davon überzeugt war, dass das auch wirklich der richtige Weg für uns ist, hatten wir gesagt, okay, wir holen uns eine Hebamme dazu, aber die auch naturverbunden ist, die mich da auch wirklich versteht, was ich möchte und dass sie einfach für Kello dieses
Backup nochmal.
Genau, so ein Backup haben, die aber im Hintergrund bleiben sollte und dann einfach nur, wenn irgendwas sein sollte, dann dazu kommt.
Okay, also die wäre zu euch ins Haus gekommen.
Mhm.
Okay. Mhm. Die war dann aber nicht da.
Nee, ich glaube, 2 Wochen vor Abflug hat die gesagt, du, das klappt nicht.
Okay, und dann, Kello, was ist bei dir im Kopf abgegangen?
Gut, dann war der Entscheidungsprozess ja zu sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wo kriegen wir denn jetzt eine neue Hebamme her? Das war die erste Überlegung, haben wir auch in vielen Foren und allen möglichen gegoogelt. Auch die Hebamme, die eigentlich kommen wollte, hatte dann noch ein paar Tipps gegeben, weil die wäre aus Australien geflogen. Dorthin. Mhm. Ihre Tochter wollte halt dann nicht reisen zu dem Zeitpunkt, eben als Teenager. Da gab es eben ein Riesenproblem. Und haben dann zwar auch noch 2, 3 angesprochen daraufhin, aber es war bei vielen dann nicht so dieses Gefühl, das passt zusammen.
Genau.
Ich glaube, ist so ein wichtiger Punkt, dass man, ich merke das ja bei euch beiden, das passt eben so wirklich richtig zusammen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für so einen Prozess auch extrem wichtig, dass die Frau und die Hebamme dann auch wirklich eine Sprache sprechen, eine Richtung denken und gemeinsam diesen Prozess dann begleiten. Und da haben wir eigentlich keine gefunden, wo das Gefühl da so war.
Ah ja, okay.
Entweder die aus Deutschland, denen war das alles zu weit und nö und ach und Alleingeburt überhaupt und dann in so einem Land und das Thema oder dann so aus Australien oder aus Amerika waren auch noch welche, die gesagt haben, ja, aber manche waren dann wieder zu spirituell auch, die dann nur so ein bisschen, ja, zwei.
Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, die waren dann, haben wir selbst entschieden, dann zu sagen, die sind zu spirituell. Und dann hatte Joan halt die Idee, ja, eigentlich war ihre Idee ja eh, ich möchte das Kind alleine kriegen. Das war eigentlich so der Grundgedanke. Dann kommt bei mir kurz nochmal diese Sicherheitszentrale, die sich meldet. Ja, schon gut, aber wir haben ja viel uns unterhalten hier auf den Kanaren. Wir haben wirklich nächtelang zusammengesessen und das Für und Wider abgesprochen. Mhm, und die Ängste, die ich auch hatte, halt wirklich dann mal besprochen. Und dann kommt man natürlich so ein bisschen diese Sicherheitszentrale, da kann man nichts gegen tun. Die meldet sich ganz einfach und sagt, ja, aber wenn. Und wenn das passiert oder was machen wir dann? Dann sind wir natürlich wieder auf die Gespräche zurückgekommen von den Kanaren hier. Und dann fällt das dann doch wieder alles zurück ein, dass man sagt, okay, die Frau hat diesen innersten Wunsch. Mhm. Wir waren zwischendurch zum Check-up in Deutschland ja beim Arzt, der sagt, super, alles normal, alles völlig natürlich, der Prozess sieht alles ganz toll aus. Und selbst der Arzt fand das ja auch toll. Mhm.
Also den habt ihr das
Frauenarzt,
erzählt.
Genau, den Frauenarzt in Deutschland.
Ja, Medical Dings ausfüllen, das genau. Funktioniert kann mit dem Flug.
Ah, okay.
Genau. Mhm. Und selbst der sagte, ja, er findet ja auch, dass viel zu viel Gerätemedizin immer mehr Einzug hält in diese ganzen Geburtssituationen, gemessen, gewogen, bis ins kleinste Detail, am besten schon pränatal geguckt, was da so passiert. Und es geht weg von dieser natürlichen Seite. Und wenn eine Frau gesund ist, in einem guten gebärfähigen Alter, das Baby sich normal entwickelt hat bis dato, steht einer natürlichen Geburt bei einer natürlichen Lage eigentlich nichts im Weg. Mhm. So war so sein grundsätzliches Empfinden. Und er hat eben auch bei June diesen inneren Wunsch, auch wirklich in mehreren Gesprächen ja geführt, zu sagen, ja, und der sagt, das ist okay, fliegen Sie dann nach Thailand, kriegen Sie Ihr Kind. Und hat sich auch riesig gefreut, dass wir ihm dann ein Bild geschickt haben, dass das auch alles so zusammengepasst hat. Und dann habe ich mich eben, wie gesagt, auch an diese Gespräche wieder erinnert, hier auf den Kanaren zu sein, dass eben dieser innere Wunsch, dieser natürliche Prozess und dass die Menschheit ja heute so ist, wie sie ist, weil ja diese natürlichen Geburten auch funktionieren im Regelfall, dass das erstmal schon die erste Grundvoraussetzung ist. Und dass dann die Unwägbarkeiten, die es vielleicht noch gibt, dass man dann im Weg sucht zu sagen, okay, wo können wir im äußersten Notfall noch eine Hilfe finden, wenn irgendwas passiert, was nicht diesem normalen Weg entspricht. Mhm. Das war dann so das Ansinnen und so sind wir dann auch mit diesem Gedanken dorthin geflogen. Sagen, wir kommen da an, gucken erstmal, auch was vielleicht in der Nähe für Möglichkeiten existieren, dass auch kurzfristig noch eine Situation ist, falls sie eintritt. Wobei wir das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon fast abgewählt haben, zu sagen, in dem festen Glauben, gesund, natürliche Entwicklung, natürliche Geburt, zwei Kinder vorher auf normalen Weg bekommen, dass man dann ein anderes Gefühl auch dafür hat. Mhm. Zu sagen, okay, ich kann das alleine, ich weiß in dem Moment, wann was passiert, aber das kann eine Frau besser erklären, als ich es kann. Ich kann mir das nur so aus den Gesprächen heraus ableiten. Und deshalb ist es ab da dann bei mir auch nie wieder aufgeploppt, zu sagen, wow. Und ab da war ich ja, jawohl, Unterstützung ist der wichtige Punkt und als Partner musst du dann da sein. Und die Ängste müssen denn jetzt vollkommen raus sein. Wenn man noch Ängste irgendwo im Kopf hätte, hätte ich sie auch nicht begleiten dürfen aus meiner Sicht. Weil das ist denn das Schlimmste, wenn man dann da steht und selber dann zappelig wird und sagt, ah, jetzt schreit sie doch so laut oder jetzt tut es doch weh oder irgendwas geht nicht vorwärts oder die Zeit rennt davon und warum kommt es nicht raus. Das wäre, glaube ich, der absolut schlimmste Fall. Mhm. Und deshalb war für mich ab dem Punkt dann klar, so, jetzt ist das so.
Und war dir auch so klar zu dem Zeitpunkt vorher schon, wie viel Verantwortung du hast?
Ja, das wie wir beide halt. Wir haben uns ja, wie gesagt, über alle Szenarien auch unterhalten. Dann ist das halt wirklich so. Klar habe ich mich dann auch nochmal informiert. Was kann ich jetzt tun als Mann, der daneben steht? Ich kann sicherlich keinen Job an der Hebamme machen, aber man kann sicherlich so manche Dinge ja doch auch schon mal sich anschauen. Wie sieht das mit so einer Nachgeburt aus? Wie muss die Plazenta aussehen, wenn die draußen ist?
Ah, okay.
Dass auch wirklich die komplett ist. Mhm. Wie sieht das aus? Das kann man ja sich durchaus anlesen, anschauen. Videos gibt es genug dazu, dass nicht was drin verbleibt, wo irgendein Risiko dann besteht. Solche Dinge, die habe ich mir dann schon alles mal zu Gemüte geführt, um für den Fall der Fälle denn da aktiv werden zu können.
Ich muss mal dazwischen. Genau. Also das finde ich ja auch gut, denn wenn du dich da so, was Plazenta und so, das ist zum Beispiel etwas total Wichtiges. Und ich weiß auch, wenn du natürlich schon zwei Kinder bekommen hast auf natürlichen, normalen Wege, dann können die Frauen das ja auch ganz, also natürlich schon deutlich anders einschätzen als eine junge Mutter beim ersten Kind. Wo wir aber als Hebammen natürlich immer ein bisschen Respekt haben, haben, ist bei den Mehrgebärenden, so nennen wir sie ja, wenn sie mehr als 2 Kinder geboren haben, die Blutungen hinterher. Hast du dich da ein bisschen vorinformiert? Was ist jetzt normal? Wie viel darf das bluten? Wie würde ich jetzt damit umgehen, wenn es mehr blutet? Habe ich da, was kann ich dann mit einfachen Hausmittelchen jetzt vielleicht tun? Das stelle ich mir dann immer schwer vor, für einen Laien das dann auch entsprechend einzuschätzen, ne? Ja.
Gut, so ein bisschen ich habe mich schon darüber informiert zu sagen, dass natürlich in so einem Geburtsprozess eine Blutung passiert, ist ja vollkommen normal. Mhm. Und dass da auch in der Badewanne mit Wasser verbunden, dass erstmal noch mehr aussieht vielleicht zum Anfang, wo das Wasser nur noch wenig ist, als es dann wirklich Blut ist.
Das stimmt.
Also, das ist ja auch noch so eine Situation. Ja. Aber es ist ja doch, wenn so richtig so eine Stoppblutungen passieren, ist es ja doch schon eine ganze Menge, was da so rauskommt. Also das hätte ich schon erkannt, wenn da jetzt deutlich mehr dann da rauskommt. Klar ist dann die Frage, wie schnell wäre jetzt ein Notarzt, um die Blutung zu stoppen, dann halt da gewesen. Das ist dann ein Restrisiko, was einfach bleibt.
Aber ihr hattet, glaube ich, gesagt, dass ich habe in einem Interview von euch gehört, dass ihr in der Nähe auch eine Klinik hattet, ne?
Genau, wir sind da auch vorher hingefahren, haben uns auch vorgestellt. Auch das war das Vorhaben, wo wir dann sind auch, dass dann nicht das Problem, so ein Dschungelhaus zu finden, ist ja dann vielleicht auch nicht so einfach, wenn die dann erstmal losfahren und sagen, hier sind wir jetzt. Da waren wir schon vorher. Aber ob die jetzt denn das wirklich auch alles hätten machen können, wissen wir auch nicht. Also, es war schon eine moderne Klinik, aber jetzt nicht spezialisiert auf Geburten, sage ich mal.
Okay, also für die Geburtsvorbereitung, also örtlich habt ihr geschaut, dass ein Krankenhaus in der Nähe ist, dass wenn Notfälle sind, dass man da hinkommt. Ihr habt euch da vorgestellt. Mhm. Jetzt denke ich natürlich so an meine klassische Geburtsvorbereitung, die ich so mache bei Andrea mit den Kursen. June, was hast du für Geburtsvorbereitung gemacht?
Also mit dem Ankommen auf der Insel haben wir eigentlich schon auf die Geburt uns vorbereitet. Ne? Mental natürlich, du kommst erstmal an, hast das Haus, wo das Kind zur Welt kommen soll, die Badewanne haben wir alles mit Kerzen versehen und ein Tuch hingehängt schon mal Wochen vorher.
Ach so, wie im Kreißsaal. Also,
ja, genau, okay, das brauche ich einfach immer. Und ja, dann ist man einfach auch ganz anders. Man kennt da niemanden, hat nicht die ganzen Verwandten, die einen reinquatschen. Du bist bei dir, du kannst meditieren, ich habe viel meditiert. Mhm. Wo mich da einfach locker gemacht von Ängsten und das Vertrauen einfach gefunden und diese Verbindung zum Kind.
Mhm. Und du bist ja auch recht sportlich, weil deine Abendroutine ist immer eine Runde Joggen mit den Hunden. Hast du da auch noch vor der Geburt auch noch Sport gemacht?
Also wir waren 3 Tage vorher noch beim Dschungeltracking.
Genau, okay. Ein schwieriges Dschungeltracking durch den Dschungel. Also es ging doch bergauf und bergab mit einer riesigen Hunde. Es gibt auch ein paar Bilder von. Das war schon sehr spannend und hat vielleicht den letzten Ausschlag gegeben.
Wahrscheinlich, ja.
Das dann, ich weiß, wo ich früher gewohnt habe, da gab es eine Klinik für Frauenheilkunde, da gab es eine ganz steile Treppe, die dort hochführte. Und die Ärzte haben dann immer die Schwangen runtergejagt, die mussten dann immer die Treppen hochlaufen, wenn es nicht vorwärts ging. So ein bisschen war das auch.
Das, ungefähr, ja. Das macht der Klassiker im Kreis, gehen Sie mal Treppen laufen, genau.
Genau. Ja. So ein bisschen war das Dschungeltracking dann auch. Also. Ja. Und man ist da natürlich viel mehr in Bewegung. Man ist am Beach, man ist am Pool, so dass man da doch immer in Bewegung ist. Es ist jetzt ja ein anderes Leben. So, ne? Man hat seine Ruhe, man hat keinen Stress, man kommt in den Tag, so wie so ein Tag eben läuft. Mhm. Und dadurch ist man ja auch viel mehr bei sich. Also, das ist als Paar auch zusammen. Man unterhält sich auch permanent ja darüber, wie es einem geht, wie der Stand ist, ob man schon was merkt.
Ja, gutes Stichwort, ob man denn schon was merkt. Kommen wir mal zum Eigentlichen, zu der Geburt. Kurzen Geburtsbericht bitte.
Man hat mal was gemerkt. Und zwar ganz früh morgens, die Sonne ging gerade auf über dem Dschungel. Wir hatten da einfach einen ganz tollen Ausblick auch. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist irgendwas anders als sonst. Mhm. Vorher hat man ja auch schon diese Geburt, diese Übungswehen, aber das war dann doch anders. Ich dachte dann, okay, aber ich habe noch Zeit bestimmt, dass alle noch schlafen. Da waren noch ein paar Affen, die habe ich noch gefilmt. Okay. Und mir Frühstück gemacht. Aber dann doch gemerkt, das geht doch schneller, als ich eigentlich dachte, dass es geht. Es war dann also echt schnell, ziemlich doll und auch sehr zeitig hintereinander auch die Wehen. Und dann hat Kello Wasser schon mal vorbereitet für die Badewanne. Und dann bin ich dann auch irgendwann rein, dann Musik angemacht und die Meditationsmusik. Und ging dann ziemlich schnell eigentlich. Also ich glaube insgesamt vom ersten Ziehen bis da war, waren 6 Stunden.
Ah, okay. Ja,
also es ist im Vergleich zu den anderen Geburten schon ziemlich schnell für mich gewesen.
Wie lange waren die anderen Geburten?
Jamie war 16 Stunden.
Okay.
Und Julie war 10 Stunden.
Okay. Weil ich weiß, du sagst ja immer, Andrea, das hast du mir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, ach, zweites Kind, das kommt so schnell, Sunny.
Ist immer anders.
Vorbeilauf.
Ja. beim zweiten Kind hat man nicht mehr diese Illusionen. Das ist eben häufig auch in der Vorbereitung so viel. Ich finde, man kann das schon mal klar beim Namen nennen. Ne? Du hast es, glaube ich, auch in deinem Geburtsbericht gesagt, in einem Video, was ich gesehen habe. Das sind natürlich Schmerzen. Ne? Man braucht man den Frauen auch nicht das vom Himmel herunterlügen. Das ist so und das gehört dazu. Aber das ist eben auch etwas Normales und das wird hormonell alles begleitet. Und beim zweiten Kind hat man einfach für sich eh schon mehr Vertrauen auch in seinen Körper. Weil, gerade wenn man das beim ersten Mal gut gewuppt hat und alles gut lief, dann ist man da schon auch mehr bei sich. Ne? Das ist der Grund, warum die meisten Frauen beim zweiten Kind dann doch auch deutlich besser ihre Babys bekommen und beim dritten natürlich noch besser. Ne?
Gab es in den 6 Stunden, Kilo, irgendwas, wo du dachtest, oh,
ja, ich musste Essen kochen für die Kinder.
Ach, hey, hey. Stimmt,
das war mir ja noch eingefallen, weil die beiden haben draußen gespielt, die waren einmal kurz drin, haben gesehen, oh, okay, ist ein bisschen anders heute, Mama, in der Badewanne. Kurz Hallo gesagt, sind wieder rausgegangen und haben Bilder gemalt die ganze Zeit, cool, draußen auf der Terrasse. Ich habe zwischendurch, war ich dann mal draußen, habe Essen für sie gemacht. Und ansonsten war es eigentlich immer so, dass, wenn man reinkam, dass sie tief geatmet hat, also tief durchgeatmet, so ein bisschen vor sich hin meditiert hat. Und man hat dann schon im Fortgang gemerkt, wenn Schmerzen dann da waren, dann war eben dieses Tuch gefragt, dass man sich so in das Tuch hängen kann und so. Und dass es vorwärts geht dann doch. Das hat man schon gemerkt.
Aber du hattest bis auf Kochen, hatte Jun dir noch irgendwelche Anweisungen?
Nein, ich habe ab und zu mal ein bisschen was zu trinken noch vorbeigebracht, mal so ein feuchtes Tuch für den Kopf oder sowas. Das sind immer so Dinge. Aber es gab jetzt nicht so, wie man es manchmal hört, so klassische brüllende Kommandos. Das. Nein, das hatte ich eigentlich nicht. Es war doch sehr bei sich und da war eigentlich nichts, wo ich jetzt irgendwo Stress mit hatte.
Und als Jessie dann da war oder kurz bevor sie dann gekommen ist, da warst du dann alleine? Warst du dabei?
Ich war dabei. Also man hat ja schon gemerkt, das Wasser haben wir dann auch rausgelassen. Du wolltest dann auch kein Wasser mehr. Es war auch nur noch ein ganz kleiner Restwasser drin. Und dann waren die Schmerzen ja schon doll. Dann habe ich auch hinter dir gestanden. Und sie von hinten so festgehalten. Und dann hat sie ja da drin so gehockt mehr in dem Moment in der Badewanne. Und ja, dann kam ja schon das Köpfchen, das habe ich ja dann gesehen und dann das Ganze, dann bin ich in die Badewanne reingestiegen und habe dann ihr die Tücher gegeben, dass sie es dann auf der Brust hatte, das Baby dann zudecken konnte.
Ah, okay.
Genau.
Also hast du Jessie in Empfang genommen oder Jun du selber?
Jun selber. Also ich stand hinter ihr und habe es von unten, also dann
kommen sie. Gibt es ja auch ein Video zu.
Genau, richtig. Also es ist vielleicht jetzt über einen Podcast. Das ist bei eurem Kanal bei YouTube.
Genau.
Da gibt es das Video und da gibt es auch nochmal 2 Interviews. Mhm. Einmal, wo du Jun erzählst, einmal du, wo Kello, du deine Sicht erzählst. Genau, für alle, die sich das dann anschauen wollen. Ja, dann danach. Jessie war da. Du hattest es schon angesprochen, Kello, die Plazenta, die Nachgeburt kommt dann. Wie habt ihr das denn gemacht? Also ich weiß, bei Hans brauchte ich nichts machen. Wir haben auch gesagt, aufpulsieren lassen die Nabelschnur. Wer hat denn was bei euch gemacht?
Also da war ja dann zwischendurch der Umzug schon ins Bett.
Genau.
Wir haben also das alles mitgenommen ins Bett, dass er da erstmal ganz in Ruhe noch auspulsieren konnte, auch die Nabelschnur. Und es stand ja auch erst noch die Überlegung einer Lotusgeburt.
Was ist das?
Das ist also, wenn du vielleicht nicht, okay. Ja, das wäre ja halt der natürliche Weg. Also es gibt ja so ein paar Theorien dazu, dass über eine Lotusgeburt man die Plazenta so lange dran lässt, bis sie eigentlich von alleine abfällt, so wie die Nabelschnur ja auch das letzte Stück ja sich am Ende vom Körper trennt und eingetrocknet ist, dass sie sich trennt. Soll den Hintergrund halt haben, dass eben durch die Zwanghaftigkeit, dass man ja ruhiger mit dem ganzen Thema umgehen muss, dass auch dieser Geburtsprozess oder die ersten Tage bei dem Kind und der Mutter viel ruhiger und langsamer vonstatten gehen, als wenn man das abschneidet und ja viel mobiler gleich wieder ist als Frau mit dem Kind. Ne, so ist man da doch viel intensiver noch das Kind verbunden und man ist nicht so flexibel, nicht so beweglich, was wohl dazu führt, dass Kinder dann eben deutlich ruhiger sind und man das sogar einzelne in Amerika zumindest Ärzte empfehlen, auch gerade bei Kaiserschnitten, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, doch das Erlebnis, was sie ja nicht hatten durch die Geburt, aber durch diesen längeren Prozess mit der Nabelschnur verbunden zu sein, dann halt doch ein besseres Ankommen auf dieser Welt zu haben. Man muss sie natürlich etwas vorbereiten, klar, man kann die nicht jetzt einfach da so hinlegen und sagen, so, da liegt die jetzt, weil es ist ja doch schon, dass dann die Gefahr besteht, dass dann da Staphylokokken oder irgendetwas sich bilden, die dann auch durch die Nabelschnur in Richtung Kind wandern können und es da auch schon Beispiele gibt, dass da Vergiftungserscheinungen, so eine Sepsis gab. Man muss die halt wirklich dann mit Salz einbalsamieren, dass die wirklich wie ein Pökelprozess, kann man sich das ja so vorstellen, eigentlich ja wirklich mit Salz, Kruste richtig eingepackt und Kräutern eingepackt werden muss, was dann irgendwann wieder abgewaschen wird und aber regelmäßig, also mindestens einmal täglich auch mit Mull, ja, Mullbinden verpackt sein muss und das täglich auch gewechselt werden muss. Also man kann das jetzt nicht einpacken und sagen, so, jetzt liegt das da, bis es abfällt, sondern man muss das wirklich auch bearbeiten und ständig dabei bleiben in diesem Prozess. Und das erschien uns halt für Thailand unter den klimatischen Bedingungen als nicht durchführbar und nicht sinnvoll.
Und hättest du dich eigentlich bewegen können dabei? Also mal so theoretisch, hat man die dann in der Tasche dabei?
Ja, gut, dann gibt es extra so Taschen, die man dafür auch kaufen und nähen und so alles für. Das könnte man theoretisch. Aber wie gesagt, das war dann eben diese klimatischen Bedingungen haben uns dann realistisch sagen lassen, diese feuchte Wärme, dann ist das Haus nicht ganz zu. Also da können Affen rein, da kommen andere Tiere rein und du hast da etwas, was die ja auch anlockt halt. Dieser Geruch bleibt ja trotzdem halt. Ja. Von daher war die Entscheidung, das dann nicht zu machen.
Ich habe mich das immer gefragt, was ist der tiefere Sinn einer Lotusgeburt? Ja, also weil die Nabelschnur ist auspulsiert, Mutter und Kind sind ohnehin getrennt. Und wenn ich dann höre, es gibt dann Beutel, wo die Kinder dann doch wieder mit wegbewegt werden. Also selbst im Tierreich gibt es das ja nicht. Also da wird auch die Nabelschnur, wenn die dann in Ruhe auspulsiert ist und kein Bedarf mehr des Mutterkuchens besteht, dann wird es auch durchgebissen. Und im Tierreich ist es natürlich total wichtig. Entweder wird die dann aufgefressen. Das muss auch ein hormonell Hintergrund haben, denn im Mutterkuchen sind ja sehr viele Hormone, die wichtig auch für die Rückbildung sind. Zanni, vielleicht erzählst du uns da noch was zu. Oder es ist eben lebensnotwendig für das Überleben in der freien Natur, wie du es schon sagst, wenn da die Affen reingekommen wären, ihr hättet nachts geschlafen und das riecht nach dieser Plazenta, da wird es auch verbuttelt, der Rest im Tierreich. Ne? Also das ist sonst bedeutet das Lebensgefahr und die Sepsis hast du schon angesprochen. Weiß ich nicht. Ich kann da auch jetzt nicht so viel von halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ihr habt gut daran getan, das dann auch abzunabeln.
Irgendwas ist eher so dieses, das Glauben daran dann auch. Dass man
einfach nicht trennt.
Genau, das ist nicht dieses trennende Zungenmodell, das von allein abfällt, dass man nichts durchschneidet. Das ist ja oft so ein spiritueller Gedanke, der dahinter steckt.
Ah, okay.
Aber eben in dem Fall ist eh nicht dazu gekommen, weil die Gegebenheiten einfach dafür nicht wirklich gut sind.
Ja, genau. Ja, Plazenta, bei uns war es so, wir haben den Mutterkuchen mit nach Haus genommen. Die wollten den schon entsorgen und dann so, halt, stopp, wir nehmen das mit. Da gab es dann auch erstmal, glaube ich, einen komischen Blick, wenn ich mich richtig dran erinnere.
Also vor mir nicht, ich kenne das häufiger schon, ja.
Genau, und den gab es dann für mich als Regeneration, als Smoothie. Okay. Klaus das dann verarbeitet. Ich habe aber gesagt, sag mir bitte nicht, in welchen Smoothie. Und ich habe es auch nicht rausgeschmeckt, also ich kann dir nicht sagen,
welcher. Ja, manchmal haben wir so Globulis oder sowas.
Globulis kannst du draus machen. Ich habe auch eine Freundin, da haben die Eltern den im Garten vergraben und aber der Baum ist so gewachsen, wie auch ihre Statur ist. Mhm. Ja, kann so weit sein. Ja, auf jeden Fall spannend, was es, was es so alles gibt. Geburtsverletzung. Hattest du welche?
Sie hatte vorher schon keine Verletzungen und dachte dann auch bei dem dritten, werde ich auch keine haben. Also waren wir da ganz sicher, dass da keine Verletzungen auftreten.
Okay.
Und so war es auch.
Ja, also waren keine Geburtsverletzungen und die Gedanken, man beschäftigt sich, wie gesagt, ja schon damit. Und wenn man vieles dazu liest, ist oft dass viele Verletzungen ja auch entstehen durch Intervention beispielsweise, durch nicht fachgemäße Intervention, dass zu Zeitpunkten dann wirklich gepresst wird, wo es nicht sinnvoll ist und solche Situationen. Und das ist ja gerade ein Grund für diese Alleingeburt, so dieses wirklich diese ganz enge Verbindung zwischen Kind und Mutter zu merken und zu wissen, wann bin ich in welchem Prozess, wo stehe ich jetzt in der Geburt, wann ist mein Kind jetzt bereit, mit mir gemeinsam den nächsten Schritt zu tun. Das merkt man sicherlich in dieser Vertrautheit und in dieser Ruhe viel besser als durch häufige Interventionen, die es ja leider in Krankenhäusern oft gibt, aufgrund zeitlicher Abläufe, aufgrund Dinge, die die halt einfach machen müssen, ihre Venenschreiber, Messungen, Blutdruckmessungen und alles. Und jedes Mal kommt eine Frau ja wieder raus aus diesem Thema. Das heißt, wenn man in so einem inneren Prozess ist und wirklich so bei sich, so, ich will nicht sagen eine Trance, aber schon so ganz innig verbunden ist, stört natürlich jede Störung. Mhm. Weil irgendeine Frage, bin ich wieder raus, dann bin ich nicht mehr bei meinem Kind so in dem Moment wirklich. Mhm. Und da gibt es auch statistische Erhebungen durchaus, dass Geburtsverletzungen bei Alleingeburten nicht so häufig sind. Wenn sie wirklich jetzt nicht so diese modernen, jetzt was du vorhin sagst, dass es so ein Innensystem gibt gerade, dass das Innen ist, eine Alleingeburt zu haben. Ich glaube, man muss da so unterscheiden zwischen Alleingebärenden, die wirklich so diesen inneren Wunsch als Zweit- oder Drittgeburt haben. Mhm. Und dem Thema, es ist gerade, ich habe ein tolles Buch gelesen, ich finde jemanden spannend, ich folge der auf Instagram, der hat eine Alleingeburt gemacht, ich auch. Ja. Ich glaube, das muss man trennen voneinander. Das sind zwei völlig unterschiedliche Wege. Und deshalb glaube ich, dass wer wirklich schon vorher Kinder bekommen hat, dabei sich ist, dann auch wirklich mit weniger Geburtsverletzungen durch die Geburt kommt.
Ja, ich gebe dir insofern recht, dass, also, und ich kann das auch bestätigen, die Frauen sind wirklich, und du hast es richtig gesagt, in einer Art Trance, ne? Also zum Ende der Geburt sind die wie in einem Tunnel und das ist hormonell auch gesteuert sowieso bei jeder Frau und ich gebe dir da recht, dass natürlich durch häufiges Tür auf und Tür zu und vielleicht noch ein Schichtwechsel oder aber eine Hebamme, die dann meint, nee, jetzt kommen Sie mal raus aus der Badewanne und jetzt setzen Sie sich mal so hin und so ist es für mich komfortabler zu arbeiten. Oder Frauen ganz klassisch, wie das häufig wirklich noch so ist, in die Rückenlage gebracht werden. Das macht definitiv, da stimme ich dir zu, mehr Geburtsverletzungen. Aber selbst, also ich glaube, ich gehöre schon zu den Hebammen, die viel die Frauen auch alleine bestimmen lassen und die können meinetwegen in der Badewanne sein oder sie können auch auf dem Gebärhocker oder in den Vierfüßlerstand binden. Ich liebe das, wenn die Frauen sich da selbst auch finden und für sich eine Position entdecken, in der sie gut gebären können und dabei sich sind. Das will ich so unterstützen und das will ich auch so sagen. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei den Erstgebärenden kommt es dann schon häufiger auch mal zu Geburtsverletzungen. Die müssen nicht immer ganz schlimm sein. Manchmal sind nur kleinere Verletzungen, die auch nicht unbedingt versorgt werden müssen. Aber es können manchmal eben auch schon tiefere Risse sein oder ja, also da, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf das Interview heute auch noch ein paar andere Videos angeschaut. Also es ist ja gerade auch eine Riesenwelle zu diesem Thema Alleingeburten. Ja, und trotzdem, ich habe da auch Geburtsgeschichten gehört, wo dann eben doch dolle Geburtsverletzungen da waren, wo die Frau dann 5 Tage später ins Krankenhaus geht, um das dann versorgen zu lassen, was dann natürlich nach 5 Tagen auch nicht mehr so einfach geht. Das muss man auch sagen. Ja, also da ist es schwierig. Aber klar, wenn ich natürlich das Vertrauen habe, ich habe meine ersten beiden Kinder gut geboren, ich hatte da schon gar keine Geburtsverletzung, dann sicherlich ist das auch nochmal eine ganz andere Schiene, ne?
Ja. Genau, und ihr habt ja neben den Videos, was ich sagte, habt ihr ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. June, wie heißt das genau?
Jessie Luana, in Freiheit geboren.
In Freiheit geboren, genau. Genau, und da gibt es ja auch am Ende Checklisten, die ihr mal zur Verfügung gestellt habt, wie ihr es gemacht habt, Geburt im Ausland, genau. Was man bei Alleingeburt braucht. Und daher jetzt einfach mal meine Frage, würdet ihr das weiterempfehlen?
Das würde ich niemals raten, weil die Frau muss da wirklich sicher sein, dass sie das wirklich möchte, dass es ihr eigener Wunsch ist, dass das ja auch einfach ein Vertrauen ist mit sich selbst und mit dem Baby. Und das ist schwierig zu raten eigentlich.
Ja. Und der Partner ist ja auch nicht ganz unwichtig dabei.
Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Part, glaube ich, dass man, wenn ich mich zum Anfang, bevor die Geburt so entschieden sehe und bei der Geburt dann, ist natürlich da auch eine riesige Verwandlung bei mir passiert, halt zu sagen, okay, sich damit zu beschäftigen. Man muss als Mann ja erstmal, man hat ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Das ist ja immer was, vielleicht hat man mal einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, ein Baby durch so einen knöchernen Dings wandern sehen, so eine Spielpuppe, aber sich nicht wirklich mit so einem Prozess und mit dem, was bei einer Frau passiert und wie diese ganzen Dinge da vonstatten gehen, hat man sich ja vorher nicht beschäftigt. Und erst über Gespräche, die wir ja geführt haben, über viele Dinge, kommt man ja erstmal in das Thema, kann sich damit beschäftigen, kann damit dann entweder einen Punkt finden, sagen, ja, das, ich bin bei ihr, wir machen das. Oder man würde sagen, nee, geht nicht. Ich bin da völlig anderer Meinung. Und dann muss man das trennen. Halt. Da muss man sagen, da darf man die Frau nicht begleiten und da muss man sehen, wie man damit umgeht.
Ja, ich muss da nochmal, also so eine Empfehlung, und du hast das vorhin ja auch ganz schön gesagt, man kann ja nicht das, was ihr erlebt habt, anderen überstülpen. Nun ist es natürlich so, ihr habt ein Buch geschrieben, ich habe es jetzt leider noch nicht in den Händen gehalten, weil es jetzt noch nicht ankam, aber ihr habt ja auch so Follower bei Instagram und da sind ja, man beeindruckt damit ja auch viele und das, da hat man ja vielleicht auch, wenn man so, ihr seid, glaube ich, sehr in der Öffentlichkeit und da hat man ja vielleicht auch eine gewisse Verantwortung anderen gegenüber und deswegen, das finde ich schon sehr gut, dass ihr da sagt, für uns war es der richtige Weg, aber sowas kann man eben auch gar nicht empfehlen. Sicherlich, es gibt, also ich sage das ja auch immer, eine Geburt, mein Freund lacht dann immer, eine Geburt ist ein natürlicher Ausscheidungsprozess, ja, genau wie wir zur Toilette gehen oder erbrechen müssen, ist das ein natürlicher Ausscheidungsprozess und in den meisten Fällen läuft ja auch wirklich alles gut. Wir hatten in Deutschland in den letzten Jahren so circa 5.000 Hausgeburten pro Jahr, allerdings wird auch da unter Begleitung einer Hebamme jede fünfte Geburt abgebrochen, wo es eben nicht gut oder nicht so optimal und normal läuft. Das, also ich denke, diese Zahlen muss man auch immer im Hintergrund haben. Und was mich aber nochmal interessieren würde, ihr habt das alles auf euch genommen. Ihr hattet ja auch, ich weiß, dass die Frauen mich, ich würde mir das wünschen, wenn die Ärzte manchmal auch mehr fragen, wie fühlen sie sich, wie geht's ihrem Baby und nicht erst die Geräte anschließen. Das finde ich schon gut und da appelliere ich auch an unsere Mediziner, dass sie da doch auch wieder mal ein Stück zurück auf die Frauen zu gehen. Aber trotzdem gibt es ja auch Situationen unter der Geburt, wo es vielleicht dem Baby zu stressig wird. Wir kennen das, wenn man, ich bin schon so ewig lange auch Geburtshelfer. Und man muss sich dann aber auch mit diesem Thema Tod auseinandersetzen. War das für euch, also ihr werdet das auch und müsst ihr besprochen haben, was ist, wenn das Baby die Geburt nicht schafft? Was ist, wenn es dem Baby irgendwas passiert? Oder aber auch, dann ist das Baby heil geboren und es passiert der Mutter irgendwas. Wie habt ihr euch da besprochen? War das für euch klar? Okay, das nehmen wir in Kauf, weil das muss man ja letztendlich dann, ne? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, also es ist so, wir haben uns da wirklich im Einzelfall drüber unterhalten. Und wie ich vorhin schon sagte, ein gewisses Restrisiko bleibt ganz einfach. Mhm. Und das nimmt man in dem Fall dann auch belinkend in Kauf. Das ist ganz einfach so, weil wie mit vielen anderen Dingen auch, man könnte jetzt noch das Thema Impfen aufmachen oder schwere Erkrankungen, wie geht man damit um, wenn jetzt einer plötzlich Krebs kriegt oder sowas, wie gehe ich damit um? Will ich jetzt eine Chemotherapie vielleicht über 2 Jahre hinziehen, dahin siechen und dann trotzdem sterben? Oder will ich lieber sagen, nee, dann lieber irgendwie so hinkriegen, dass man noch eine letzte gute Zeit zusammen hat? Und dann von seinem Recht auf Ableben Gebrauch machen. Das sind so Themen, die besprechen wir schon. Die hatten wir auch in dem Fernsehbericht, ja, war auch ein Thema, haben sie nicht mit reingenommen. Aber da haben wir eben auch schon eine sehr klare Meinung zu. Das Leben ist vergänglich. Leben und Tod gehören eigentlich zusammen immer. Und viele Menschen scheuen sich auch davor, das Thema Tod anzusprechen. Aber es gehört einfach genauso dazu wie das Leben. Wie eine Geburt gehört auch der Tod dazu. Und es gibt eben Situationen, da passiert das dann.
Kann natürlich auch in einem Krankenhaus passieren und es kann auch bei einer Hausgeburt passieren. Dieses Restrisiko gibt es immer. Und ja, wie du schon sagst, mit dem Thema Tod setzen wir uns zu wenig auseinander. Das ist ja auch der Grund, warum Fehlgeburten häufig unter den Teppich gekehrt werden und da nicht so gut aufgeklärt wird und nicht so gut darüber erzählt wird. Das ist richtig. Aber ich glaube sogar zu wissen, dass es in Deutschland dann auch eine Straftat wäre, ne? Also wenn dem Kinde was passiert, ja, es ist so, in Deutschland wäre das eine Straftat. Also das wäre sogar ein Tötungsdelikt. Mhm. Und also ich glaube, in Österreich ist es zum Beispiel auch verboten. Da darf eine Frau nicht alleine ihr Kind gebären und da muss auf jeden Fall eine Hebamme hinzugezogen werden. Hattet ihr euch da vorher auch Gedanken gemacht, wie das in Thailand ist? Also ihr musstet ja das Kind dann auch anmelden. Ihr seid ja dann bestimmt zu einem Amt gegangen. Ihr braucht Pass. Mhm. Und das ist ja nun mal so, ihr reist ja auch viel. Ihr seid jetzt wieder zurück auf die Kanaren. Ihr musstet ja dann auch wahrscheinlich irgendwo in die Botschaft gehen und musstet euer Kind dort dokumentieren. Und ja, ist ja auch ein schwieriges Thema. Wie habt ihr euch da vorbereitet?
Das war der längere Prozess als die Geburt.
Ja, dann ja.
Ne, weil das ist ja eigentlich komplett unüblich in Thailand auch eine Home-Geburt zu haben. Gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Die haben also einen sehr hohen Stand an Kaiserschnitten, weil das ist da so die einfachste und schnellste Art und Weise, maschinell sozusagen alle durchzujagen. Bringt viel Geld, genau, dass die Frauen dann bei Kaiserschnitt das Kind kriegen. Man hat körperlich nicht so viele Veränderungen, ist alles viel einfacher, erstmal so auf ersten Blick, sodass wir erstmal schon viele fragende Gesichter gesehen haben, da im Krankenhaus ja auch schon, wo wir waren, ob wir das wirklich wollen. Und es gab bisher auch für die Insel auf jeden Fall, ob es für ganz Thailand ist, weiß ich nicht, aber für Koh Lanta noch nie den Fall einer Alleingeburt in einem Haus auf der Insel. Noch nie. In dem Moment wusste natürlich auch keiner, wie komme ich jetzt zu einer Geburtsurkunde. Ja. Weil wir hatten an sich besprochen in dem Krankenhaus, wir haben es vorgestellt, sagen Alleingeburt, wir kommen dann wieder, stellen euch das Kind vor und ihr stellt uns eine Geburtsurkunde aus. Dafür hat er auch gleich schon mal Geld genommen.
Okay.
Dann sind dann hingekommen, da war dann ein anderer Arzt da, der sagt, nö, er weiß davon nichts. Aber er würde jetzt gleich mal das Kind impfen wollen und nochmal den Nabelschnur ein bisschen kürzen, sodass wir das Kind gleich geschnappt haben und da jetzt mal das Krankenhaus wieder verlassen haben. Und dann überlegt haben, wie kann das denn jetzt gehen? Was braucht man denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir glücklicherweise, was war das, ein englisches Paar, ne? Und die konnten gut thailändisch, sind mit uns dann in diese Registratur da gefahren und haben erstmal erklärt, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und dann hat der erstmal ausgeführt, was er alles braucht. Und er brauchte dann ein Riesenpamphlet von dem Ortsvorsteher des Ortes, wo das Haus lag. Der Inhaber des Hauses musste mit Katasterkarte und persönlich mit dem Amt erscheinen und verbürgen, dass das Kind dort geboren ist. Das gab es da also auch noch nie. Also er musste da mit uns denn dahin fahren. Und dann hat das wirklich auch noch ewig gedauert, bis dann irgendwann mal diese Geburtsurkunde fertig war. Die haben wir dann amtlich übersetzen lassen müssen, ins Konsulat von Deutschland geschickt. Der hat uns dann zurückgeschickt und gesagt, da stehen eure Pässe nicht drin. Können wir so nicht anerkennen. Und nun muss man wissen, dass in Thailand es nur ein einziges Exemplar einer Geburtsurkunde gibt. Es gibt nie nochmal eine neue. Mhm. Es gibt immer nur eine Ergänzung zur ursprünglichen Geburtsurkunde. So dass ich dann da nochmal hinfahren musste und mit der Vorsteherin sprechen. Die haben dann dieselbe Urkunde, wie wir sie schon hatten, nochmal ausgefüllt, nur mit dem Zusatz oben drauf geschrieben, dass das in Ergänzung zur ersten Geburtsurkunde ist. Und da dann unsere Passnummer mit eingetragen. Das wieder amtlich übersetzt, wieder zum Konsulat. Mhm. Zwischendurch war Weihnachten und Silvester, also auch kein Mensch gearbeitet. Mhm. Unser Visum war abgelaufen. Wir hatten schon die letzte Verlängerung, sodass wir nochmal dann zur Immigration mussten und nochmal um 7 Tage Aufschub bieten. Dann hat er mit knurrenden Zähnen und glücklicherweise, dass Jessie ihr Geschäft verrichtet hat, weil wir gerade keine Windel um hatten, oh da Gott, mitten in der Immigration sich mal entleert, schön gelblich, sodass er dann sagte, okay, ja, sieben Tage nochmal, aber dann müsst ihr raus. Und dann kam er auf der Pass dann und ja, dann mit dem letzten Tag, wirklich der allerletzte Tag, sind wir dann nach Hanoi geflogen, weil das war der billigste und schnellste Flug mit einem 5 Tage alten Baby oder wie alt war sie?
Ich glaube schon ein bisschen lange gedauert.
Ah ja, stimmt. 5 Wochen, ja, 5 Wochen alten Baby, dann nach Hanoi geflogen sind, aber auch schon übernachtet haben noch eigentlich im Flughafen, weil sonst hätte man einen Tag Overstay gehabt.
Okay.
Wir mussten also durchbuchen von Krabi nach Bangkok, in Bangkok im Flughafen im Transitbereich übernachtet und nächsten Morgen dann nach Hanoi geflogen.
Ich meine, ihr erzählt das jetzt so locker und wir lachen so darüber.
Es war auch lustig. Es war wirklich alles gut, alles war spannend, aber es war auch alles easy. Wir beide waren als einziges platt in der Nacht da im Flughafen in Bangkok. Julie und Jamie haben da Party gemacht die ganze Nacht.
Genau, man darf ja nicht vergessen, ihr habt ja schon 2 ältere Kinder.
Ja.
Und das Wochenbett, Andrea, geht wie lange? Eigentlich 8 Wochen?
Ah. 8 Wochen.
Das war bei Julie, glaube ich, 5 Tage.
Ich finde immer ganz schnell wieder fit.
Einfach. Ja,
das, ja. Ja, nee, da war sie also sehr schnell wieder fit. Also es ist schon anspruchsvoll, wenn man in so einem Land dann ein Kind bekommt, um die ganzen Formulare und Unterlagen dann zu bekommen.
Sollte man sich vorher...
Genau, deshalb auch in dem Buch ja diese ganzen, Checkliste. Was braucht man, damit man das im Vorfeld klärt. Weil es gibt auch Länder, wir hatten jemanden getroffen auf der Reise, die hat das Kind in Malaysia bekommen. Da geht das gar nicht. Also da darf, es ist ja ein islamisches Land, da darf sowas eigentlich gar nicht passieren. Also sie ist schon, sage ich mal, illegal mit schwanger dort eingereist. Mhm. Und da war das ein Riesenproblem, da dann irgendwelche Unterlagen zu bekommen, dass sie von der Botschaft einen Pass für das Kind bekommt.
Aber ich finde, dass diese kleine Geschichte zu diesem Ganzen auf jeden Fall auch nochmal zeigt, wie ihr als Team auch zusammensteht. Also das ist da...
Ja, ist immer. Wir nehmen immer alles so, wie es kommt und dann ist immer alles gelassen und positiv.
Weil ich glaube, schon allein ohne Kinder, wenn man so einen bürokratischen Fall hat, kriegen ja manche schon voll die Ehekrise sozusagen. Ja. Und das ist einfach nochmal ein Zeichen dafür, ja, was für ein tolles Team ihr beide seid.
Ja, das passt gut, ne? Ja, man kann es ja auch vieles nicht ändern. Und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt im Leben überhaupt, in allem ist so dieses positive Denken. Immer im positiven Denken auch zu bleiben, halt, dann verhindert man auch vieles Negatives, was auf einen erst einschwappt, wenn man negativ denkt. Mhm. Ich habe mal einen Chef gehabt, der hat immer gesagt, du bekommst, was du erwartest. Das heißt, wenn ich immer von vornherein schon alles mit Angst und mit, ganz schlimm, und ich kann es eh nicht ändern. Ich kann das jetzt nicht ändern, dass der Botschaftsmensch mir da sagt, du musst das machen, da kann ich mich drüber aufregen, aber ich kann es nicht ändern. Mhm. Also muss ich positiv bleiben, wie kriege ich jetzt das am schnellsten hin, dass ich diese Unterlage bekomme, die er haben möchte. Kann mich drüber aufregen, hilft mir nichts. Ja. Also dann nochmal hinfahren, die Unterlage holen, erledigt der Fall und eine spannende Geschichte dazu zu haben. Das ist ja, hat ja auch seinen Wert.
Ja. Und sagt mal, diese U-Untersuchung, die wir in Deutschland ja alle machen müssen, sonst kriegt man ja gleich ein Schreiben vom Jugendamt, das gibt es bei Jessie alles nicht.
Das wird einfach ausgewandert, weil wir das einfach nicht wollten, diese Kontrolle, dieses Norm, dieses Kind muss jetzt so und so was können und so. Mhm. Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Arzt gesehen.
Ah, okay.
Nicht mal einen Impfpass oder einen Ausweis, irgendwas.
Beim Zahnarzt war es immer mit.
Was mal mit.
Okay. Ja, Jessie ist jetzt 3, im November ist sie 3 geworden. Ja. Und ich erlebe sie ja hier auch live und in Farbe. Und wenn ich es vorher nicht wüsste, würde ich sagen, stinknormales Kind. Also ist es ja auch. Ja. Ne? Ja, ihr habt jetzt 3 Kinder. Wenn da noch mal was unterwegs sein würde, ist es ja nicht. Aber wenn, würdet ihr es genauso wieder machen? Würdet ihr etwas anderes machen?
Ich würde es wieder so machen. Ich würde eine Alleingeburt machen, mit dir zusammen. Ja. Und vielleicht vorher noch mal weniger, auch mal diese ganzen Untersuchungen, weil vielleicht sofort mit der E-Paper mal arbeiten, dass man da einfach ganz mehr bei sich ist noch mal und so.
Mhm. Ja. Ja, ganz genau. Wir haben jetzt auch die Erfahrung, was die Nacharbeiten angeht. Also ist da das auch alles viel einfacher. Ja, das stimmt. Von daher, nee, es ist ja wirklich auch ein sehr, sehr positives Erleben. Sicherlich gibt es auch andere Fälle, wie vorhin beschrieben, aber der wichtigste Punkt, glaube ich, ist dabei, dass dieser innere Wunsch von der Frau in Verbindung mit dem Kind kommt und was wir eben beide auch glauben, dass es kein guter Weg ist für eine Erstgeburt. Mhm. Weil eine Erstgeburt einfach nochmal ein ganz anderes Thema ist, weil da kommen sicherlich Schmerzen, Gefühle, Emotionen auf, die man vorher nicht kennt, die auch wirklich gewaltig sein können, die einen wie eine Lawine überrollen. Und wenn man in der Situation dann Angst bekommt, dann erschwert das natürlich so einen Prozess in einer Alleingeburt, wo dann keine Hebamme da ist, die mir den Arm nimmt und sagt, Mädchen, jetzt alles gut, ist völlig normal, du bist auch so rausgekommen oder irgendwas. Da braucht man ja jemanden, der diese Erfahrung dann mitbringt, wenn jemand eine Erstgeburt hat. Also das haben wir auch im Buch geschrieben, wir würden das nie jemandem raten, auch eher abraten davon, bei einer Erstgeburt eine Alleingeburt zu machen, weil das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man schon Geburten erlebt hat und so grundsätzlich ja schon weiß, was da so passiert im Fortgang, ohne dass es jedes Mal die gleiche ist. Aber das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man das da draußen oder auch gerade den jungen Mädchen, die, wie du sagst, so Follower von uns sind, die das toll finden, die auch andere toll finden, die da auf Instagram unterwegs sind, die auch Alleingeburten hatten, dass man das eben nicht vergleicht, dass man sagt, es ist kein In-Veranstaltung, weil es gerade hip ist, sondern es muss wirklich dieser innere Wunsch sein und den kann man nicht abkupfern, der muss von einem Rat selber kommen.
Ja, und Andrea, ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck bei den Erstgebärenden, wenn die mit sowas zu dir kommen? Sind sie damit dann schon nach einer Stunde im Kreissaal oder bei dir völlig überfordert, so wie Kello das gerade so beschrieben hat?
Ja, gehen sie ja meistens aber auch nicht unbedingt zu einer Hebamme, ne? Also, weil das ist auch nicht sonderlich, das erfreut Hebammen jetzt auch nicht sonderlich, das muss man ehrlich sagen, ne? Also man sieht das schon mit einer gewissen Distanz. Dafür bin ich ja Hebamme. Also ich weiß ja auch, was passieren könnte. Das ist auch nicht immer gut, wenn man das weiß. Ich weiß das auch für meine eigenen Geburten, ne? Wenn du dann immer weißt, also ich habe selbst 4 Kinder geboren, wenn du dann schon weißt, ah, alles klar, jetzt passiert das und jetzt passiert das oder jetzt ist das nicht in Ordnung. Also das ist natürlich, sind wir da sehr immer im Außen. Das ist richtig. Aber eine Frau, die ihr erstes Kind bekommt, würde ich, das finde ich sehr gut, dass du das sagst und da auch nochmal drauf hinweist, würde ich das auf gar keinen Fall zumuten. Da sind die, wären die auch überfordert. Ne? Also da ist selbst, wenn wir das jetzt mal im Tierreich vergleichen, eine Kuh in der Herde, die ihr erstes Kälbchen bekommt, die wird auch geführt von den erfahrenen Kühen. Ne? Also das ist, die sind genauso überfordert. Ne? Das ist auch im Tierreich so und die werden da auch mit an die Hand genommen und werden da durchgeleitet. Ne? Es muss ja dann vielleicht nicht unbedingt die Klinikgeburt sein, wenn man jetzt so absolut Angst vor der Klinik hat, aber dann sollte man sich eine erfahrene Hausgeburtshebamme suchen und mit der kann man mit Sicherheit oder Begleithebammen, ne, die gibt es ja auch. Es wird immer schwieriger, das muss man auch sagen, durch die Haftpflichtprämien. Also gibt es eben viele Hebammen, die so nicht mehr arbeiten können und wollen, weil es schon ein finanzieller Einschnitt ist. Aber man hätte ja beim ersten Kind eben auch die Möglichkeit, so diese Wege zu gehen und sich da Unterstützung zu holen. Ne? Ja, genau.
Ich meinte meine Frage, dass du diese jungen Mamas oder einfach Erstgebärende bei dir hast, die vielleicht immer mit dieser Vorstellung kommen, wie Kello sagt, so, das ist jetzt gerade Mode, das ist jetzt Trend. Und dann merkst du aber relativ schnell so, oh, es ist ja denn doch irgendwie anders, dass du das, glaube ich, auch erlebt hast, ne?
Ja, also das große Thema ist ja auch Hypnobirthing, ist ja auch eine Riesenwelle, die aus Amerika rübergeschwappt ist. Das ist ein Riesenunternehmen dahinter, wo viel Geld mit verdient wird und auch den Frauen natürlich da das Blaue vom Himmel gelogen wird. Ne? Und unter Hebammen zum Beispiel gibt es immer diesen Spruch, ja, Hypnobirthing funktioniert genau so lange, bis die erste richtige Wehe kommt. Ja? Ja. Das will ich jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt gut, also es gibt sicherlich Frauen, die sehr gut in ihrer Mitte sind, die gut und tief meditieren können, die wirklich ein super gutes Gespür für ihren Körper haben, die aber auch bereit sind und einfach nicht so eine Illusion haben, dass eine Geburt, wenn ich sie nur wegpuste, einfach nicht schmerzhaft ist. Und ich glaube, das wirst du auch bestimmen, ob ich das alleine erlebe oder in einem Krankenhaus. Es ist genauso schmerzhaft. Ich habe auch 4 Kinder bekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht, wenn man mehrere Kinder schon geboren hat, hilft einem eben diese Erfahrung, dass man weiß, okay, das fühlt sich jetzt normal an, das ist jetzt so, aber es ist jetzt auch gleich vorbei. Also das darf man, denke ich, nicht, da darf man den Frauen kein falsches Bild vermitteln. Und man darf aber auch nicht diese Angst schüren, Schmerzen sind was Unaushaltbares, das stimmt ja auch nicht, wenn ich da ganz bei mir bin und wenn ich das als normal hinnehme, ich denke, da sind wir uns auch überein, Sunny, Sportler können das auch oft viel besser, wie oft tun einem die Beine weh beim Joggen gehen oder ne, dann ist es zu heiß oder der Tag ist gerade nicht gut und dann beißt man sich da aber trotzdem durch und ich vergleiche auch die Geburt sehr gerne mit einem Marathonlauf, ja, da muss ich mich auch durchkämpfen, auch wenn ich ab Kilometer 20 vielleicht meine Beine nicht mehr spüre, ja, oder es alles ätzend wird und nichts mehr mit schönem Laufen zu tun hat, ne? Und das ist eben bei der Geburt auch so. Und ich denke, da darf man eben das auch nicht zu sehr in den Himmel loben. Und ja, ich habe das sehr häufig, dass die Frauen mit solchen romantischen Vorstellungen zu mir kommen und dann ja, diese romantische Vorstellung haben, dass das alles ganz easy peasy ist und dass man da ganz mit ein bisschen Atemtraining gut durch die Geburt kommt. Das hilft auf jeden Fall. Ja, also das will ich auch nicht und auch Entspannungsübungen oder Meditation, das hilft auf jeden Fall, den Kopf in Schach zu halten, dass das Gedankenkarussell nicht kreist. Ja, was wäre, wenn und wenn das jetzt passiert oder wenn wir sowas jetzt machen müssen. Ne, letztendlich geht es ja bei einer Geburt nur darum, unseren Kopf und unseren Geist in Schach zu halten und seinen Körper ein bisschen zu veräppeln durch Atmung, dass der abgelenkt ist und diesen Geburtsprozess dann eben auch einfach über das Stammhirn steuern kann.
War es mal zum Thema Alleingeburt. Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt auf eure Reise.
Gerne. Eine Hebammengeburt haben wir auch gerade noch hinter uns. Das ist so, die Hebamme unser von unseren 8 Hunden.
Ach ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen,
so. Hier kam nämlich gerade einer davon, ja, genau, rein hier.
Ich habe doch gar nichts vor eurer Insta-Story gesehen.
Da war June nämlich die Hebamme.
Genau, der kleine Mali ist gerade hier. Ja, und jetzt hast du mir schön meine Überleitung verhaftet. Ah, ich hatte ja das Stichwort Reise gerade gesagt. Wir hatten jetzt natürlich die Reise mit der Geburt. Aber das steht ja auch völlig für euch, das Reisen. Durch Corona ist das gerade nicht so, wie ihr euch das, glaube ich, gewünscht habt oder vorgenommen habt. Genau. Hoffen wir mal, dass das demnächst hier alles wieder normal wird. Jetzt seid ihr auf Fuerteventura. Wo ist das nächste Ziel oder was steht oben auf eurer Liste?
Auf jeden Fall Thailand.
Wieder Thailand
wollen wir dazu. Ja, 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 auch zur Geburtsinsel einfach nochmal von Jessie. Die ganzen Menschen, die wir da kennengelernt haben, wiedersehen.
Ja, ja, okay.
Ja, Thailand ist so ein Teil von uns. Ne? Einmal, weil Jessie da, wie gesagt, geboren ist, jetzt auf Koh Lanta. Mhm. Aber auch auf Koh Phangan sind so viele liebe Familien. Ja. Weil wir haben da ja die längste Zeit eigentlich dann verbracht, nachdem wir aus Vietnam dann ja wieder zurück sind und nach Koh Phangan.
Ach, dann seid ihr nicht zurück nach Koh Lanta, sondern ihr seid dann nach Koh Phangan.
Genau. Ah, okay. Und da wollten wir eigentlich eine Woche oder 14 Tage am Bottle Beach bleiben, sind dann aber 4 Monate da geblieben.
Ja, cool.
Und das sind auch so ein ganz cooler, ganz ruhiger Ort. Da gibt es keine Party, keine Geschäfte, keine Autos, nichts. So dass man da wirklich in einer schönen Hütte die ersten Wochen verbracht hat, Monate, ja. Und da müssen wir in jedem Fall wieder hin, weil die schreiben ständig, wann kommt ihr?
Ja, Koh Phangan, ich habe meinen Heiratsantrag bekommen am Secret Beach.
Ja, okay. Da war ich auch mal. Das ist super schön dort.
Ja gut, dann würde ich sagen, das nächste Interview machen wir zusammen zu viert.
In Thailand,
bitte. Ja.
Ich bin sofort dabei.
Cool. Also vielen lieben Dank euch, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und genau, wir packen alles in die Shownotes, wo man euch findet, euer Buch, euer YouTube-Kanal, euer Insta-Kanal. Packen wir alles rein und genau. Vielen Dank, Andrea. Schön, dass die Leitung gehalten hat, 4000 Kilometer entfernt.
Gott sei Dank. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!